SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann, ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Für viele Christen hat die Fastenzeit begonnen. Bis Ostern verzichten sie individuell auf Dinge, zum Beispiel Süßigkeiten, Fleisch, Genussmittel. Begonnen hat die Fastenzeit an Aschermittwoch. Wie 2025 auch, hat Marco Benini, Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität Trier, einen Run auf das Aschenkreuz ausgemacht. Und Dr. Benini ist jetzt am SR Kultur Telefon. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, schön.
In Gottesdiensten an Aschermittwoch zum Einläuten der Fastenzeit, da zeichnen geistliche Gläubigen ein Kreuz aus Asche auf die Stirn. Können Sie einleitend einmal für uns erklären, was hat es mit diesem Vorgang auf sich? Woher stammt dieser Brauch und was drückt er aus?
Er ist eine Form, um ganz bewusst die Fastenzeit zu eröffnen. Das Aschenkreuz verdeutlicht einerseits die Vergänglichkeit. Vieles wird am Schluss ja wieder zu Asche werden. Die Asche wird uns im Zeichen des Kreuzes aufgetragen, um zu zeigen, wir sind erlöst, um mich so intensiver auf Ostern vorzubereiten.
Vor allem in Frankreich ist dieser Brauch offenbar wieder sehr attraktiv, auch für junge Menschen. Wo in Frankreich ist man denn, wenn ich das so lapidar sagen kann, ganz wild auf die Aschenkreuze? Ist das flächendeckend?
Tatsächlich flächendeckend, weil nämlich eine TikTok-Serie dahinter steht oder viele Jugendliche haben Werbung gemacht, dass sie so bewusst die Fastenzeit für sich neu entdecken wollen, auf das Wesentliche zu schauen, auf Gott zu schauen und sozusagen auch Sachen wegzulassen, die sie nicht brauchen. Das hat also auch mit Freiheit zu tun. Egal wo, ob das in Paris war oder ob das auf dem Land war, so zumindest das, was ich jetzt medial gesehen habe, hängt sicher auch damit zusammen, dass es mit dem Ramadan auch zusammenfällt dieses Jahr, das Aschermittwoch und Ramadan zusammen die Fastenzeit beginnen. Mhm. Während muslimische Jugendliche das Fasten sehr offen gezeigt haben, hat das jetzt auch Jugendlichen in Frankreich zu denken gegeben, ja, wir können auch was und haben dann offensichtlich einen solchen Run auf das Aschenkreuz, auf die Kirchen am Aschermittwoch ausgelöst.
Sie haben das in einem Artikel zusammengefasst, was Ihrer Meinung nach zu dieser neu aufgekeimten Attraktivität des Zeichens des Aschenkreuzes auf der Stirn geführt hat. Wenn man aber das jetzt vor dem Hintergrund anschaut, dass es offensichtlich zu einer für diesen Run eine Aktion im Internet, nämlich TikTok-Videos, gebraucht hat. Wie würden Sie das dann definieren?
Es gibt ja viele TikTok-Videos, die nichts bewirken, aber die haben etwas bewirkt, weil offensichtlich da ein neues Interesse am Heiligen auch da ist in Frankreich, das ist ja noch säkularisierter, als es in Deutschland schon ist.
Das ist was die Kirchen aber nicht geschafft haben in dem Moment, sondern das Internet.
Ja, aber das sind ja gläubige Katholiken gewesen. Ich finde das super toll. Es muss ja nicht alles vom Priester ausgehen oder von Hauptamtlichen ausgehen, sondern noch schöner ist es ja, finde ich, wenn junge Leute sagen, mir ist der Glaube was Wertvolles. Und probier's doch auch. Die Jugendlichen gehören ja auch zur Kirche.
Ja, absolut. Aber dann gibt es natürlich schon auch den Gedanken, den man haben kann, der dann gleichzeitig aufkommt, ob es diesen jungen Menschen tatsächlich dann darum geht, Spiritualität zu erleben oder einfach Teil eines medialen Massenphänomens zu sein.
Wahrscheinlich beides. Natürlich ist es medial vermittelt, aber offensichtlich ist das ja etwas, was Menschen anspricht. Wir merken ja, also nur das Materielle kann es vielleicht auch nicht sein. Was liegt denn dahinter? Wo ist eine größere Freude da auch im Leben, die ich nicht einfach mir nicht selber machen kann, sondern wo eine größere Dimension des Glaubens von Gott her auch in das Leben hineintritt? Und das, glaube ich, ist das Interessante. Sie suchen ja nicht einfach nur einen Ritus, sondern der Ritus drückt ja eine Sehnsucht nach mehr aus und haben es auf diesem Weg einen ersten Schritt gemacht. In Frankreich ist es ja so, dass sich viele Jugendliche haben auch taufen lassen letztes Jahr. Und wir werden sehen, wie es weitergeht.
Ob es über Frankreich hinausgeht, über den Grenzen Frankreichs möglicherweise, meinen Sie?
Also zunächst mal, wie es in Frankreich weitergeht und würde mich natürlich freuen, wenn das auch bei uns über die Grenze schwappt.
Wenn man das Ganze mal von der Kategorie der Sakramente her denkt, dann wollen die Menschen weniger beichten, weniger kirchlich heiraten. Das Aschenkreuz gehört zu den unverbindlicheren, wie es heißt, Sakramentalien, wie der Blasiussegen auch. Das sind Sachen, die boomen. Was sagt das über Gläubige und die Kirche aus, dass man die unverbindlichen Dinge eher für sich in Anspruch nimmt, zu allem anderen möglicherweise eher Abstand hält?
Ich würde sagen, das ist ein Faktum, das man da sehen kann, das stimmt. Auf der anderen Seite ist das für mich auch so etwas wie ein Türöffner. Wer die Fastenzeit für sich entdeckt und sagt, ja, ich lasse Sachen weg, die ich nicht brauche, ob das jetzt im Essen liegt, an Süßigkeiten oder auch jemand sagt, naja, vielleicht hänge ich zu lange eigentlich am Smartphone, ich möchte das ein bisschen reduzieren, das tut mir gut, dann ist das ein erster, finde ich, sehr guter Schritt. Fastenzeit ist aber nicht nur, ich lasse was weg, sondern im christlichen Sinn ja auch, also ich orientiere mich auf das Wesentliche, auf das, was dem Leben Sinn und Orientierung und Freude gibt. Und da kommt auch Gott hinein. Sakramentalien sind ein Weg, wirklich in diese Beziehung auch näher hineinzukommen. Und alles, was diesen Weg dazu öffnet und vielleicht auch nochmal bewusster macht, ja, da ist doch eigentlich mehr, was ich suche, das finde ich einfach ein schönes Zeichen.
Ich finde es sehr sympathisch, wenn Sie sagen oder wenn Sie vermitteln, dass Sie offen für neue Möglichkeiten sind. Ich habe jetzt auch gelesen, dass das Aschenkreuz in Fußgängerzonen in Wuppertal zum Beispiel, Bad Kreuznach, Essen und Bochum hier bei uns in Deutschland gezeichnet wird auf die Stirn von Gläubigen. Würden Sie das als eine Serviceleistung ansehen? Sie sind Liturgiewissenschaftler. Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
Also dieses Aschenkreuz to go ist ja so eine Initiative, das zu verbreiten. Und die Motivation, glaube ich, ist sehr gut dahinter. Frankreich hat ja das nicht gemacht, sondern das ist etwas, was in der Kirche im Rahmen des Gottesdienstes angeboten wird, zu sagen, nicht eine Leitvariante, sondern ja auch der Kirchenraum hat ja eine Wirkung. Da merke ich ja, das ist ein sakraler Raum, das sammelt mich, das öffnet mich auch. Insofern bin ich jetzt persönlich kein großer Freund des Aschenkreuz to go, so sehr die Motivation auch gut ist, die dahinter steckt. Aber ich glaube, und das Beispiel in Frankreich zeigt ja auch, die Liturgie hat eine Kraft und eine Schönheit und die dürfen wir ruhig anbieten, einladend. Ob das über TikTok ist, ob das über andere Formen ist, persönlich, weil ich glaube, dass es Menschen hilft, wirklich zum Wesentlichen zu sich selber und zu Gott zu kommen.
Sagte Marco Benigni, Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität in Trier. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Fastenzeit.
Dankeschön, Ihnen auch.
An Aschermittwoch, da ist nicht nur die Fastenzeit in evangelischer und katholischer Kirche gestartet, sondern auch der islamische Fastenmonat Ramadan. Und das kommt sehr selten vor, dass beide Fastenzeiten, die christliche und die islamische, zum selben Zeitpunkt starten. Was es in Deutschland schon öfter gab, das sind gemeinsame christlich-muslimische Fasten-Events, vor allem zum islamischen Fastenbrechen am Abend. Manch eine gemischt religiöse Familie, die kennt so etwas aber schon länger, berichtet Mechthild Klein.
Es gibt zwar viele christlich-muslimische Paare in Deutschland, doch dass sie zusammen fasten, ist eher selten. Zu unterschiedlich sind die Traditionen. Der Religionswissenschaftler und evangelische Christ Michael Blume und seine muslimische Frau Sera machen genau das.
Bei uns in der Familie Blume ist es so, dass wir die religiösen Feiertage und Feierzeiten generell zusammen begehen,
sagt Michael Blume, der auch Antisemitismusbeauftragter im Land Baden-Württemberg ist. Der Fastenmonat Ramadan sei auch für ihn wichtig in seiner Partnerschaft und Familie.
Das bedeutet zum Beispiel, dass wir dann mit meiner Frau und den Schwiegereltern dann auch gemeinsam den Iftar, das Fastenbrechen, begehen. Und die anderen, quasi die christlichen Familienmitglieder, auch ich, fasten manchmal auch an einzelnen Tagen mit. Das heißt, dann sagen wir einfach, okay, heute bin ich dabei. Das heißt, von morgens bis abends wird nicht gegessen, nicht getrunken. Und das ist dann einfach ein Zeichen von Liebe und Wertschätzung.
Blume ist bewusst, dass er damit eher eine Ausnahme ist. Viele Christen fasten heute überhaupt nicht mehr. Und wenn, dann verzichten sie nur auf Alkohol oder andere ungesunde Dinge. Doch Fasten habe auch eine spirituelle Komponente. Es gehe darum, Essen und Wasser zu achten, Mitleid mit Menschen zu entwickeln, die nicht genug zu essen hätten.
Das heißt, auch wenn man das jetzt selber nicht als eine religiöse Pflicht ansieht, kann man doch sagen, hey, das ist ein Teil unserer Familientradition, wir sind eine interreligiöse Familie und deswegen begehen wir das auch. Bei uns ist natürlich klar in der Zeit, ich würde nie Alkohol zum Beispiel trinken in Zeiten, wenn meine Frau fastet. Das ist also für mich völlig selbstverständlich, dass ich dann solidarisch bin.
Der interreligiöse Austausch in der Fastenzeit ist schon lange Thema von Kirchen- und Moscheegemeinden. In Norderstedt bei Hamburg gibt es jedoch seit 10 Jahren ein ungewöhnliches Projekt, das heißt Abendmahl und Iftar. Pastor Martin Lorenz.
Wir machen also keine interreligiöse Feier, sondern eine koreligiöse Feier im Sinne von, wir Christinnen und Christen machen eine Abendmahlsfeier. An der nehmen auch nur die Christinnen und Christen teil. Und gleichzeitig, wenn wir das machen, schauen uns die Muslime interessiert zu. Aha, so machen die das also und so hört sich das bei denen an und so. Und umgekehrt machen wir das dann danach so, dass der Imam dann das Wort ergreift, seine Gebete singt. Die Gebete werden dann auch übersetzt für uns, sodass wir genau wissen, was er gerade rezitiert. Und dann gucken wir und hören wir dabei zu.
Pastor Lorenz fühlt sich von den gesungenen Gebeten des sunnitischen Imams inspiriert für die eigene Liturgie. Seitdem wächst ein gegenseitiges Interesse und eine Art Vertrautheit. Inzwischen grüßen sich teilnehmende Christen und Muslime im Supermarkt oder auf der Straße. Und der Pastor bleibt im Sportverein beim Karate zum Plausch bei einem muslimischen Gemeindemitglied stehen. Lorenz zeigt sich auch berührt vom gelebten Glauben der Muslime im Alltag.
Also wenn ich die Frage, kannst du mir bei der und der Sache helfen, sind die sofort da und machen das auch mit einer Freundlichkeit und Offenheit und mit einem Zeitaufwand und einer Hingabe, dass es mich wirklich beeindruckt.
Auch an öffentlichen Schulen gibt es inzwischen regelmäßig Einladungen zum gemeinsamen Fastenbrechen, organisiert für Schüler und deren Familien, unabhängig von der Religionszugehörigkeit, sagt Fahima Ulfert, Professorin für islamische Religionspädagogik an der Uni Münster. Auch im Religionsunterricht wird die Fastenzeit von Christen und Muslimen aufgegriffen.
Also ich habe jetzt vor kurzem mit Kolleginnen gesprochen, die Material erstellt haben, wo es um das interreligiöse Fasten geht für die Schülerinnen und Schüler in der Schule, wo sie eine Geschichte entwickelt haben, wo ein christliches Kind und ein muslimisches Kind über ihre Fastenzeiten berichten, sich gegenseitig einladen. Und dann wird das Ganze sozusagen im Unterricht praktisch so umgesetzt, dass ein Bodenbild entsteht.
Es geht darum, sich gegenseitig zuzuhören und kennenzulernen. Daraus könnten echtes Interesse und Mitfühlen entstehen.
Also ich weiß durch Interviews mit Schülerinnen und Schülern, dass sie sagen, dass ihre Freunde, die eben nicht Muslime sind, auch in der Fastenzeit einige Tage mitfasten. Einerseits aus Solidarität, andererseits aber auch, um zu sehen, wie das ist, wie man sich dabei fühlt. Es geht auch um Wertschätzung. Es geht aber auch darum, zu erfahren, was das für eine Herausforderung ist.
Auch ganz im Norden Deutschlands, auf der Ostseeinsel Fehmarn, bietet nun zum zweiten Mal eine evangelische Gemeinde ihre Kirche zum gemeinsamen Iftar-Fastenbrechen für Muslime an. Das erzählt die Pastorin Susanne Platzhoff.
Es ist ja eigentlich andersrum, dass die Muslime uns einladen zum Fastenbrechen. Und wir nehmen diese Einladung gerne an, weil Fastenbrechen ist ja ein schönes Fest, mit viel Essen verbunden. Ist ja irgendwie eine sehr, sehr hohe Wertschätzung.
Diesmal lädt eben die evangelische Gemeinde ein. Die Pastorin wünscht sich, dass noch mehr Kirchengemeinden dem Beispiel des interreligiösen Fastenbrechens folgen.
Und zum Abschluss noch eine Erfolgsgeschichte aus Gehweiler bei Wadern. Dort ist vor fast 50 Jahren aus einer Kapelle eine wertvolle Marienstatue gestohlen worden. Die Täter wurden nie gefasst, der Fall gilt als ungelöst. Aber nach all der Zeit ist inzwischen die Marienstatue wieder aufgetaucht. Zumindest gibt es eine neue Spur dahin. Wie die Suche bisher ablief und ob die Statue denn wieder in die Gehweiler Kapelle zurückkehrt, Max Zettler berichtet.
Direkt an der Hauptstraße in Gehweiler liegt die Ludwigskapelle. Innen drin stehen mehrere Holzfiguren von Heiligen. In einer Ecke das Foto der ehemaligen Marienstatue. Die ist fast 600 Jahre alt und wurde 1977 gestohlen. Gelinde Biewer wohnt in der Nähe der Kapelle und kennt noch eine Zeit mit Madonna drin. Sie vermisst die Statue immer noch.
Ja, sie gehört einfach in die Kapelle. Es ist ein Teil aus der Kapelle.
Vor anderthalb Jahren hat das Wadrilltal, zu dem Gehweiler gehört, einen neuen Ortsvorsteher gewählt. An ihn hat sich Gerlinde Biewer dann gewandt, um nochmal nach der Statue zu schauen. Und Alexander Marmit hat den Auftrag sehr ernst genommen.
Ja klar, ich kümmere mich drum. Und dann irgendwann, ja, habe ich mich dann mal eingelesen, in Heimatbuch, Geschichtsbücher, war dann auch aufs Kreisheimatarchiv. Ja, und habe überall im Dorf, wo noch irgendwelche Leute waren, die Zeitungsartikel und so gesammelt haben, habe alles mal zusammengesucht, kopiert und habe mich dann da eingelesen.
Eines Abends sucht er im Internet nach der Madonna und findet eine Figur, die der aus Gehweiler sehr ähnlich sieht. 2009 hat die ein Auktionshaus für etwa 20.000 Euro verkauft.
Die sehen irgendwann natürlich alle gleich aus. Ja, das war die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und dann habe ich aus dem Auktionshaus das Bild ausgedruckt und habe einfach mal grob die Proportionen vermessen. Ja, bin dann abends spät in die Garage, habe mal Feuer angemacht, habe wirklich da, ich sag mal, relativ dilettantisch mit der Schieblehre da vermessen, vom dicken Zeh zum Auge. Hab dann abends spät noch einen kontaktiert, der das dann digital übereinander gelegt hat, ungefähr gleicher Größe, und ja, da war es für mich eigentlich klar.
An wen das Auktionshaus die Marienstatue verkauft hat, ist bisher aber unklar und lässt sich nach all der Zeiten noch sehr schwer nachverfolgen. Der Diebstahl von 1977 ist inzwischen verjährt und die saarländische Staatsanwaltschaft ermittelt nicht mehr. Alexander Marmit hofft, dass der Käufer sich von alleine meldet. Da ist das Bistum Trier, dem die Innenausstattung der Kapelle in Gehweiler gehört, aber skeptisch. Es bestätigt zwar, dass die gefundene Statue wirklich die gestohlene Statue ist, es gebe aber kein Besitzer gerne zu, dass er gestohlene Kunst gekauft habe, hieß es am Telefon. Sollte sich der aktuelle Besitzer melden, wäre auch eine Rekonstruktion möglich. Marmit will aber lieber das Original.
Ich habe ja die ganzen Stunden da nicht aus Spaß reingesteckt. Mein Wunsch oder die Hoffnung ist natürlich schon, dass man die auf irgendeinem Weg wieder zurückbekommen.
Der Platz am Altar in der Ludwigskapelle ist bis zur Rückkehr der Maria auf jeden Fall reserviert.